5:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Es ist Sonntagabend, der 11. Spieltag ist in den letzten Zügen und ein Drittel der Saison ist bereits gespielt. Schönen guten Abend, Fabi. Hallo, Sören.
Hallo, Tobi.
Ja, hallo, Tobi. Hallo, Fabi.
Der Sören ist heute auch wieder dabei.
Sören, bevor wir das vergessen, wollen wir den Fabi direkt mal darüber informieren, da er nächste Woche keine Langeweile hat und top informiert ist. Also am Donnerstag, Fabi, der 11.11. ist das Heimspiel der Nationalmannschaft gegen Liechtenstein und am Sonntag das Auswärtsspiel in Armenien.
Und wo?
In Armenien.
Ja, aber in welchem Stadion in Deutschland?
In Wolfsburg findet das Heimspiel.
In Wolfsburg?
In Wolfsburg.
Und lass mich raten, Donnerstagabend 21 Uhr.
20:45.
Ach ja, okay.
Aber dafür ist der Sonntag dann um 18 Uhr, deswegen passt das ganz gut.
Ticketpreise ab 80 Euro aufwärts.
Aber diesmal noch mit Gratis-Trikot.
Oder wahrscheinlich Freikarten für alle VW-Mitarbeiter am Standort Wolfsburg.
Das könnte durchaus auch sein. Nee, Spaß beiseite, aber das muss jetzt auch noch kurz mal erwähnt werden. Ich habe mir noch was überlegt, da habe ich euch noch nicht drüber informiert. Ein Drittel ist ja soweit schon durch. Nächste Woche ist die Länderspielpause und wir können zu jedem Spiel dann quasi, was wir besprochen haben, können da mal so eure ein, zwei Gedanken raushauen, was euch sofort in diesem ersten Drittel quasi mit dem Verein sofort in den Kopf kommt. Einfach mal positiv wie negativ, einfach mal raushauen, was euch da sofort einfällt.
Darf man auch emotional sein oder sollte man die sachliche Ebene nicht verlassen?
Nein, wir sind ja komplett offen, was das angeht. Also Emotionen gehören natürlich dazu. Also kannst dich komplett über alles auslassen, positiv wie negativ.
Ah, mein Herz schlägt schneller auf jeden Fall.
Ah, jetzt. Okay, dann lassen wir uns gleich mal überraschen, was da so kommt. Ja, der 11. Spieltag begann am Freitag mit dem Heimspiel der Mainzer gegen Borussia Mönchengladbach. Und am Ende steht so ein ziemlich verdienter Punktgewinn für die Mainzer, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit.
Ja, richtig. Du sagst, die zweite Halbzeit, durch die zweite Halbzeit hat sich Mainz das Unentschieden wirklich verdient. So nach dem Spiel habe ich mir echt die Frage gestellt, was ich mit den Gladbachern im Moment anfangen soll. Sie hatten ja dieses Wahnsinnsspiel gegen Bayern, dann auch so ein knapper Sieg gegen Bochum und jetzt wieder ein 1-1 gegen Mainz, die wie jetzt schon die ganze Saison über das reingeworfen haben, was sie können. Zweikampfstark, mutig, auch gepresst, die Gladbacher wirklich auch unter Druck gesetzt. Und unterm Strich muss ich, also wie gesagt, konnte ich die Frage auch, die ich mir selbst gestellt habe, nicht beantworten, was ich mit Gladbach im Moment anfangen soll.
Ja, und aufgrund der vielen Mainzer Chancen muss man bei dem Spiel, glaube ich, auch Jan Sommer hervorheben, der wirklich einige, fast 100% dann noch rausgeholt hat und Gladbach dann auch wirklich den Punkt zum Schluss gesichert hat. Mit zu erwähnen sind, glaube ich, noch zwei neue Verletzungen bei den Gladbacher. Einmal Embolo, der hat sich wohl das Knie verdreht oder irgendwas auf jeden Fall am Knie. Und Nico Elvedi muss ja auch ausgewechselt werden. Fabio hat 10 ja letzte Woche auch noch positiv hervorgehoben. War, glaube ich, der passstärkste Spieler. Ne?
In doppelter Hinsicht sogar, weil er auch bei den Ballkontakten auf Platz 2 der Bundesliga rangiert.
Also da hat Gladbach noch kein Verletzungsupdate rausgegeben. Gott sei Dank ist ja die Länderspielpause. Mal gucken, inwieweit die beiden oder wie lange die beiden ausfallen. Ja, aber Sören, du hast es auch gerade angesprochen, die Gladbacher bleiben, glaube ich, weiterhin die Wundertüte der Liga. Also die sind, glaube ich, auch noch nicht auf dem Stand, wo sie sein wollen. Wobei ja jetzt eigentlich alle Mann an Bord sind.
Ja, das wird jetzt auch wirklich spannend sein, glaube ich, nach der Länderspielpause, inwieweit da die Verletzten zurückkommen bzw. nicht zurückkommen. Weil jetzt, wenn Brel Embolo, muss man dann sagen, hatte auch eine aufsteigende Form. Klar, er wurde dann nach einer halben Stunde durch Thuram ersetzt, aber dann wird es ja dann auch vorne, würde ich schon sagen, also auch ein bisschen enger. Und das wird dann auch spannend sein, inwieweit oder wie lange Embolo ausfallen wird.
Ist das wirklich so entscheidend, ein Stürmer, der vielleicht aufsteigende Form hat, aber nur ein Tor diese Saison erzielt hat bisher?
Ja, ich glaube, für das System, was Adi Hütter spielen lässt, ist er schon sehr, sehr wichtig, weil die spielt ja meistens mit drei Offensiven, die sehr beweglich sind, die viel, eigentlich auch den Gegner unter Druck setzen sollen. Und da ist schon wichtig, dass du dann auch in der Hinterhand oder auf der Bank die Breite hast, weil das natürlich sehr intensiv ist. Und wenn dir dann solche Spieler wegfallen, wird es natürlich dann auch ein bisschen eng.
Ich habe jetzt nicht die Zahlen vor Augen, aber ich glaube, momentan erfolgreichster Schütze, Fabi, ich weiß nicht, ob du dann besser informiert bist, ist, glaube ich, Lars Stindl dieses Jahr bis jetzt, ne?
Müsste Lars Stindl sein, ja.
Ja, der jetzt am Freitag verletzungsbedingt gefehlt hat. Ja, die Gladbacher sind kurz vor der Halbzeit durch den eingewechselten Neuhaus mit 1-0 in Führung gegangen. Robin Zentner sah da bei dem Distanzschuss von Benze Baini ein bisschen ja, unglücklich aus. Lässt den Ball nach vorne abprallen. Florian Neuhaus läuft durch und schiebt dann ein. Und die zweite Halbzeit war dann weitestgehend eigentlich ein Spiel auf ein Tor. Die Gladbacher kamen gar nicht mehr richtig ans Spielen, nicht mehr weiter nach vorne. Offensiv fand Gladbach fast gar nicht mehr statt und dann hat sich Mainz letztendlich wirklich belohnt für den Aufwand mit einem schönen Schlenzer von, wer war es nochmal?
Wittmer.
Von Wittmer. Richtig schön, ist ja eigentlich Rechtsfuß, hat ihn dann mit links richtig schön reingelegt, oben in den Winkel. Ja, und Fabi, so ein paar Sätze zu Mainz dieses Jahr oder lieber zu Gladbach?
Vielleicht erstmal zu Gladbach.
Ja.
Fallen mir nämlich zwei Dinge auf. Ich habe es ja ein Stück weit nach dem Pokalspiel auch schon befürchtet. Dieses Pokalspiel war nahe der Weltklasse oder vielleicht war es zum Teil auch Weltklasse an Leistung, was die Mannschaft abgerufen hat. Das Problem ist halt einfach, dass du dich dann auf das Wesentliche ist nun mal eben die Bundesliga. Und da war der Auftritt gegen Bochum, der war okay, sage ich jetzt mal. Am Ende zählt das Ergebnis. Du hast noch 2-1 gewonnen. Aber die Wochen zuvor, also vor diesem Bayern-Spiel, auch schon gegen die Hertha oder jetzt eben auch wieder gegen Mainz. Und ich habe es ein paar Mal diese Saison schon gestellt, diese Frage, ob in dieser Mannschaft genügend Mentalität, Willen oder so viel steckt, dass sie das umsetzen können, was Adi Hütter von ihnen verlangt. Und da ist so ein 1-1 jetzt wieder gegen Mainz einfach für mich schlicht und ergreifend zu wenig, wenn du den Anspruch hast, dich für die internationalen Plätze zu qualifizieren. Das ist einfach nicht zufriedenstellend. Oder liege ich da daneben?
Also wenn man mal so die Ergebnisse von den ersten Spieltagen betrachtet, da sind dann natürlich Ergebnisse bei, die man positiv hervorgeben kann. Das war der 1-0 Heimsieg gegen Dortmund oder auch das 3-1 in Wolfsburg, wobei da ja Wolfsburg auch gerade eine Schwächephase hatte. Aber dann gibt es natürlich dann auch Spiele, du verlierst 4-0 in Leverkusen, dann verlierst du in Augsburg völlig unnötig. Dann verlierst du in Berlin zu einer Zeit, wo die Hertha eigentlich auch komplett am Boden lag. Ja, wir haben es ja, du hast ja am Anfang der Saison auch schon ein bisschen prognostiziert. Die Gladbacher werden es auch dieses Jahr irgendwie schwer haben und kommen nicht richtig ans Laufen, obwohl die Mannschaft ja weitestgehend komplett zusammengeblieben ist.
Aber das ist ja genau das, was ich damals schon gesagt habe. Das war eine Mannschaft, die vor allem in der Rückrunde letzte Saison wenig Charakter gezeigt hat. Es wurde dann vieles auf die Trainerdiskussion geschoben. Allerdings, das sage ich auch immer wieder, müssten die Spieler im Eigeninteresse auch möglichst ihre Leistung abrufen, um sich dann am Ende auch sportlich zu belohnen mit der Qualifikation für die Europa League. Und meines Erachtens ausschließlich jeder Spieler in dem Kader, der will international bei der Borussia spielen. Und dann hast du jetzt eben eine Saison und wenn man sich die Tabelle anschaut, klar, mir kann jetzt ein Gladbach-Fan entgegenschmeißen, am Ende des Tages sind wir 3 Punkte von einem Europa League Platz weg und vielleicht sogar nur 4 von dem Champions League Platz 4. Auf der anderen Seite sage ich halt einfach auch, dass so eine Mannschaft wie Gladbach mit einem gewissen Anspruch vielleicht auch jetzt eben auf Platz 3 oder 4 stehen könnte mit vielleicht ein bisschen Puffer, mit 4-5 Punkten Abstand zu den Verfolgern um die internationalen Plätze. Und dann sind mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, 15 Punkte viel zu wenig.
Gebe ich dir auch vollkommen recht. Also 15 Punkte für die Gladbacher mit dem Kader. Klar, am Anfang der Saison sind einige Spieler verletzungsbedingt ausgefallen. Die Qualität im Kader war aber oder ist dann immer noch hoch genug gewesen, sich da als gute Mannschaft in der Bundesliga, die immer um die Top 6 Plätze mitspielen will, da oben auch weiterhin zu etablieren. Von daher,
Ich habe aber auch noch eine zweite Sache und da war ich dann gestern schon ein Stück weit sehr verwundert. Das war die Äußerung oder das Interview von Flo Neuhaus nach dem Spiel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber normalerweise erwartet man eigentlich, dass so eine Mannschaft irgendwie ja ein Stück weit, vor allem nach dem Pokalerfolg intakt ist. Aber ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass die Jungs, die jetzt in der zweiten Reihe stehen und im Speziellen auch Flo Neuhaus, schon eine gewisse Unzufriedenheit in der Mannschaft steckt. Und ich stelle jetzt einfach mal eine These auf, wenn wirklich diese Unruhe in der Kabine herrscht bei dem einen oder anderen Spieler, dann tun sich die Gladbacher keinen Gefallen und werden dafür definitiv Tribut zollen im Laufe der Saison in Form von Punkten oder Spielen, die dann eben nicht gewonnen werden können.
Du kannst das ja, oft ist es ja so, dass du diese Situation dann häufig noch als Trainer oder auch als Vorstand noch ziemlich gut moderieren kannst, wenn zumindest die nötigen Punkte geholt werden und der Erfolg dann da ist und du deine Spiele gewinnst, dann gerät sowas ja öfters mal hinten an. Aber klar, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, kommt sowas natürlich auch immer mehr hervor. Ich denke da gerade, wie du sagtest, ans Mittelfeld, Chris Kramer, Flo Neuhaus. Ich sehe da in den nächsten Wochen auch ehrlich gesagt keinen Stammplatz in Sicht, weil ja auch Zakaria und Kone sich da wirklich die letzten Wochen auch meiner Meinung nach auf jeden Fall ziemlich gut hervorgetan haben und sich da auch festgespielt haben als Tandem. Also es bleibt auf jeden Fall interessant mit Flo Neuhaus. Sören, wie siehst du es da bei Flo Neuhaus?
Ja gut, im Endeffekt Leistungsprinzip geht immer vor, wobei ich Flo Neuhaus da auch ein bisschen verstehen kann, weil er hat in der letzten Saison, glaube ich, richtig, richtig gut gespielt. Und er ist Nationalspieler. Ich hätte mir da auch ein bisschen gewünscht, dass er vielleicht dann auch noch mal ein Spiel bekommt oder auch ein bisschen mehr. Man sieht es ja, klar, das kann man vielleicht nicht so ganz vergleichen, auch mit der Wichtigkeit, aber bei Kimmich, der im Prinzip jetzt die letzten Spiele auch nicht so gut war und der spielt trotzdem, so weil er ein wichtiger Spieler ist. Und ich glaube auch, dass Flo Neuhaus, gerade was die Offensive betrifft, für Gladbach ein sehr wichtiger Spieler ist. Und da, ja, würde ich schon sagen, dass er auch nach einem schlechten Spiel durchaus dann das nochmal verdient hätte, dann auch nochmal in der Startaufstellung zu stehen.
Ich finde halt nur einfach, dass so eine Äußerung am 11. Spieltag, du tust dir ja als Spieler auch keinen Gefallen, wenn ich ehrlich bin, glaube ich. Weil du dich schleicht unabsichtlich auch ein Stück weit in den Fokus rückst. Es werden interne Gespräche anstehen. Und ich weiß nicht, ob er sich damit selbst eigentlich wirklich einen Gefallen getan hat, um sowas dann öffentlich auch anzusprechen. Ich bin sowieso kein Fan, wenn man vieles in die Öffentlichkeit nach außen tragen muss oder wenn man das Bedürfnis hat, zumal es ja auch ja, ein Spiel war, in dem er mal wieder, glaube ich, 65 oder 70 Minuten zeigen konnte, was er kann. Für das Tor kann er relativ wenig, hat für mich wenig mit individueller Stärke zu tun und dann so ein Interview zu geben, finde ich extrem unglücklich.
Flo Neuhaus hatte bei dem Spieler wirklich, ist ja auch nicht jetzt dafür bekannt, sich da in sämtliche Zweikämpfe reinzuhauen, ist ja eher ein Spieler, der sich bei den Spielen hervortut, wo die Gladbacher das Spiel machen. Und jetzt bei dem Spiel am Freitag war es natürlich, mussten sie über einen Kampf kommen. Und das liegt Flo Neuhaus ja auch nicht wirklich. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen. Das Tor war, ja, ist ja bei ihm vor die Füße gefallen. Bleibt auf jeden Fall interessant in Gladbach. Ja,
vielleicht muss ich nur einmal noch vielleicht meine Meinung ein bisschen erklären. Also ich bin grundsätzlich immer ein Freund von, ja, von den zentralen Mittelfeldspielern, die Verantwortung übernehmen, aber eben nach außen hin nicht gerade die lautesten sind. Ich stehe auf Typ Gentleman, wenn es ja speziell um so eine Position geht. Und vielleicht das allerbeste Beispiel, was mir spontan einfällt, ist ein Bastian Schweinsteiger beispielsweise auch zu seiner Manchester-Zeit. Ja, man gibt im Training Vollgas, man zeigt, was man kann und irgendwann bekommt man die Chance und dann muss man sie nutzen, aber es muss nicht immer übers Mikrofon in die Öffentlichkeit getragen werden.
Dann können wir eigentlich mal zum nächsten Spiel springen. Ist ein guter Übergang jetzt auch, wo du es gerade angesprochen hattest, bezüglich Öffentlichkeit und so. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Marin Prunkacic, der war die Woche bei Twitch bei einem Interview, knapp 2 Stunden, und hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Müsst ihr euch mal im Internet raussuchen, kann man, glaube ich, bei YouTube noch nachgucken. Der hat da hergezogen über den VfL Wolfsburg, wo er ja momentan noch, der ja momentan eigentlich auch noch sein Arbeitgeber ist. Der hat da ein paar Internas bezüglich Haaland-Verletzung ausgeplaudert, wo ihm dann plötzlich, wo er es ausgesprochen hatte, eingefallen ist, oh, hätte ich mal besser doch nicht sagen können. Also Kopf einschalten bei den Interviews oder vorher auch mal überlegen, bevor man was sagt, wäre manchmal, glaube ich, angebracht bei einigen Leuten. Ja, so in der, wie kriege ich den Spagat jetzt hin, von Dortmund, Prongatic und Wolfsburg. Gut, ja, so, dann fangen wir mit dem VfL Wolfsburg an. Florian Kohfeldt, 3 Spiele, 3 Siege.
Applaus, ja, erstmal von Sören.
Ich muss ja wirklich sagen, das ist schon eine absolute Frechheit, dass ich jetzt hier mich jetzt immer zu Wolfsburg äußern muss. Dann muss ich ja dann doch meine Glückwünsche an Florian Kohfeldt senden. Herausragender Einstand. Und mehr kann ich im Prinzip schon fast gar nicht dazu sagen. Nein, also
ich Wolfsburg, sehe da schon eine emotionale Verbindung zu dir und Wolfsburg. Ja, also sei es auch nur die A2 Richtung Wolfsburg oder wie man auch immer von daher kommt.
Was man, glaube ich, jetzt einfach sagen kann und was man auch Florian Kohfeldt anrechnen muss, ich habe das Interview im Vorfeld mir angehört. Ihm war ja wichtig, jetzt einfach eine Stabilität wieder reinzubekommen beim VfL, was in der letzten Saison unter Glasner auch der Fall war. Deshalb hat er im Moment geht der Schachzug voll auf mit Gilavogi, ihn in die Dreierkette gezogen und spielt jetzt mit 5 Leuten hinten und das geht im Moment voll auf. Und auch das Spiel gegen Augsburg, glaube ich, hat gezeigt, dass sie so ein Spiel dann eben auch mal über die Zeit retten. Und drei Siege in Serie spricht im Moment für den VfL.
Darf ich einmal was einschmeißen und vor allem dann möchte ich, dass der Sören darauf antwortet. Der Unterschied zu Florian Kohfeldt und Marc van Bommel ist, und ich stelle wieder eine These auf, dass Florian Kohfeldt verdammt schlau war und ganz genau wusste oder ganz genau weiß auch nach wie vor, was hat in der letzten Saison im Speziellen sehr gut funktioniert. Er hat tendenziell auch auf der einen oder anderen Position versucht, einen Zirkus zu vermeiden. Wout Weghorst ist wieder unangefochten vorne in der Spitze. Genauso ist es auch, im zentralen Mittelfeld mit Maxi Arnold. Und er lässt ein Stück weit aber auch wieder den Fußball spielen, den die Jungs in der Kabine spielen wollen, den sie unter Glasner gespielt haben. Und zack, stimmen die Ergebnisse wieder.
Also,
oder ist das falsch?
Also was Kohfeldt, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht hat, und er geht Konflikten dann wirklich auch aus dem Weg, was das betrifft. Er ist dann clever. Er hat es vor dem Spiel ja auch gesagt, er hat Gilavogi wieder auf den Platz gestellt. Er hat ihn nicht in eine, wie er erst gesagt hat, Konkurrenzsituation mit anderen Spielern gebracht, sondern ihn bewusst jetzt in die Dreierkette gezogen, weil im Mittelfeld die Plätze ja schon vergeben sind und da wollte er eben jetzt keine Konkurrenzsituation aussetzen. Und das hat er clever gemacht und das hat Marc van Bommel eben nicht. Er hat bewusst vielleicht auch neue Reizpunkte gesetzt, wobei ich da auch nach wie vor kann ich da nicht so viel Schlechtes zu Marc van Bommel sagen, weil er wollte dem VfL ein anderes System beibringen, sage ich jetzt mal, mit Fußball spielen. So, das hat unterm Strich, die Auftritte waren nicht schlecht, nur die Tore wurden nicht gemacht. Deshalb hat es punktetechnisch nicht hingehauen und deshalb musste er gehen. Okay, aber ja, das stimmt. Florian Kohfeldt macht es im Moment sehr gut. Er geht den Konflikten aus dem Weg und er baut darauf auf, was Wolfsburg in der letzten Saison stark gemacht hat.
Also das aber dann ist das klar. Ja ein Stück weit eigentlich, haben wir vielleicht jetzt auch die größte Frage oder die schwierigste Frage beantwortet, warum Marc van Bommel gehen musste, nämlich weil er die Kabine nicht hinter sich hatte, wahrscheinlich ein Stück weit. Und Florian Kohfeldt schafft es mit seiner Art, die meisten Jungs mitzunehmen. Ich finde, wie gesagt, du hast es gerade perfekt erklärt, Gilavogi, ich glaube, Yannick Gerhardt ist ein ähnliches Beispiel, der unter Marc van Bommel nicht unbedingt gesetzt war. Jetzt durfte er mal wieder von Anfang an ran. Weghorst, Mecha. Ich glaube, er macht es ganz schlau. Und am Ende des Tages muss man aber auch fair sein. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber am Ende war es ein glücklicher Sieg. Ich glaube, ein Unentschieden wäre durchaus möglich gewesen für die Augsburger, oder?
Also der FCA stand in der ersten Halbzeit ja mehr oder weniger nicht wirklich auf dem Platz. Da hat der VfL Wolfsburg nach dem 1-0 das eigentlich weitestgehend grundsolide verwaltet. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie ja nochmal 2-3 Gänge zurückgeschaltet, was dann aber immer noch gereicht hat. Nach der guten Vorstellung vom FCA letzte Woche bei dem 4-1 gegen Stuttgart. Klar, jetzt waren eigentlich alle Spieler an Bord. Aber unterm Strich war es dann hinten heraus dann doch ein bisschen zu wenig. Chancen waren da. Durch unter anderem Meier und Caligiuri. Aber.
Also ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, vielleicht in der ersten Halbzeit ja, aber die zweite Halbzeit im Speziellen, dann hat man schon aber auch den Eindruck gehabt, dass die Augsburger
Die wollten auf jeden Fall.
definitiv auch den Weg nach vorne suchen. Es war ein couragierter Auftritt, es waren auch Chancen da. Ich will dann nur beispielsweise dieses knappe, den knappen Ausgleich von Hahn beispielsweise. Also es war schon so, dass die Augsburger wieder Bundesliga-Niveau spielen konnten und wirklich auch versucht haben, da ein Stück weit auf den Ausgleich zu drängen. Klar, du wirst natürlich eins nicht vergessen, dass da zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Qualitäten auf dem Platz stehen. Aber so schlecht war der Auftritt der Augsburger nicht.
Also war nicht zu vergleichen mit also nicht letzte Woche, aber den Wochen davor. Das war ja wirklich harmlos. Nein, der Auftritt der Augsburger war jetzt auch in Wolfsburg, wie du es gerade angesprochen hast, ist wirklich couragiert vom Einsatz her. Aber das Quäntchen Glück hat halt am Ende wirklich dann gefehlt, um dann da vielleicht dann nochmal mit dem Punkt aus Wolfsburg zurückzufahren nach Bayern. Ja, aber unterm Strich die 3 Punkte letzte Woche in Stuttgart waren für den FCA schon ziemlich wichtig, gerade weil jetzt ja auch alle am Wochenende mehr oder weniger gepunktet haben, steht der FCA jetzt auf Platz 16. Ja, aber immer noch ist Anschluss da auf Plätze 15 und 14. Aber wir haben es ja am Anfang der Saison gesagt, beim FCA wird es definitiv bis zum Schluss ganz, ganz eng werden. Fabi, eine Lösung beim FCA vor Augen, wo man es dran
So
festmacht?
weitermachen, so weitermachen. Ich finde auch der Auftritt in Bochum im Pokal, der war jetzt auch, würde ich sagen, ganz ordentlich. Ich meine, klar, du bist dann letztendlich ausgeschieden, aber das war ein Kampf, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Ja, wie gesagt, der Sieg gegen Stuttgart, der war vielleicht ein, zwei Tore zu hoch mit diesem 4:1. Jetzt so ein Auftritt bei Wolfsburg und so musst du jetzt weitermachen. Und das ist die einzige Art und Weise, wie du Punkte sammelst. Das Einzige, was natürlich aus Sicht der Augsburger ein bisschen ja, schade ist, letztendlich ist die Tatsache, dass nach der Länderspielpause geht es mit einem Heimspiel gegen die Bayern weiter. Ja, das wird eine Herkulesaufgabe und danach spielen die Augsburger in Berlin und das könnte schon wieder so ein Spiel werden bei der Hertha. Da wird sich dann zeigen, inwiefern der FCA nach wie vor auf dem richtigen Weg ist. Aber trotzdem so weitermachen. Also es ist Tendenz steigend in der Formkurve und mehr kannst du von so einer Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten. Und die müssen es letztendlich nur in Punkte gegen die direkten Konkurrenten oder Mitbewerber, die unten drin stehen, umsetzen. Und dann bin ich von überzeugt, dass die Augsburger mit Sicherheit gar nicht so schlechte Karten haben, am Ende des Tages oder am Ende der Saison irgendwo die Klasse zu halten.
Du hattest ja am Anfang der Saison in der Prognose auch gesagt, dass ja auch viele gestandene Bundesligaspieler mit viel Erfahrung im Kader sind, dass sich das dann am Ende dann vielleicht auf jeden Fall auszahlen wird.
Man wird sehen.
Man wird sehen. So, und am Samstag hat die Arminia aus Bielefeld ihre ersten 3 Punkte die Saison geholt. Auch ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Ja, der VfB kann einem wirklich ein bisschen leid tun, weiterhin vom Verletzungspech wirklich gebeutelt, machen immer noch das Beste draus, waren die ersten 15, 20 Minuten auch wirklich bemüht und haben sich auch die eine oder andere Chance in der Offensive erspielt, machen das Beste aus ihren Möglichkeiten. Ja, und die Arminia dann mit einem guten Ball machen sie das 1:0 durch Okugawa. Und ja, bis zum Schluss eigentlich ein ziemlich kampfbetontes Spiel. Ja, von
Ja,
daher.
absolut. Ah, ja, du hast das, glaube ich, gut zusammengefasst. Also der VfB kann im Moment nicht mehr und sie konnten sich dann auch nach dem 0:1, glaube ich, kaum zurückschießen, denn der VfB hatte ja keinen Stürmer vorne in der Startaufstellung und das ist, glaube ich, mit das größte Problem im Moment. Brutal ersatzgeschwächt. Ja, und sie machen im Moment noch, versuchen noch das Beste draus zu machen. Ich glaube, dass sie ein bisschen noch profitieren von dem einigermaßen guten Anfang der Saison, stehen jetzt auf Platz 14. Aber wenn ja in den nächsten Wochen nicht die Jungs zurückkommen, dann wird es ganz, ganz eng. Also das, glaube ich, spricht im Moment auch für den VfB und für das Umfeld. Es bleibt ruhig. Sven Mislintat hat das ja auch vor dem Spiel erklärt. Sie wissen im Moment, dass es nicht einfach ist, Punkte zu holen. Behalten die Ruhe. Und das wird dann auch in den nächsten Spielen wichtig sein. Und natürlich, es muss so schnell wie möglich, dass die verletzten Spieler zurückkommen, gerade in der Offensive.
Die nächsten zwei Spiele ja dann in Dortmund und in Wolfsburg, wo man jetzt auch nicht unbedingt in der jetzigen Situation mit Punkten rechnen kann, aber du sagtest es gerade, also Materazzo kann auf jeden Fall weiterhin erstmal in Ruhe weiterarbeiten. Der VfB weiß das, die Geschäftsführung gut einzuschätzen, die Lage, dass die grandiose Saison von letzter Saison in keinster Weise nochmal so gespielt werden kann. War, glaube ich, auch jedem VfB-Fan klar. Ja, und wenn dann so eine Mannschaft das Verletzungspech richtig bitter beutelt, dann sieht man ja, wo man dann plötzlich stehen kann und wie schnell das geht. Aber Fabi, ich denke, der VfB wird sich da auch wieder fangen, trotz
Naja,
des jungen
ich meine, ihr habt das
Kaders.
ja analysiert. Ich glaube, es ist ein Stück weit abhängig, wie schnell der ein oder andere zurückkommt. Im Moment ist es einfach so, Fakt für mich, in der aktuellen oder mit der aktuellen Personalsituation, ja, ist der VfB ja wahrscheinlich tendenziell eher allen anderen unterlegen. Du hast jetzt zwei absolute Do-or-Die-Spiele meines Erachtens verloren, einmal gegen die Augsburger und jetzt zu Hause gegen Bielefeld. Das kann verdammt wehtun am Ende der Saison. Klar, es ist vieles zurückzuführen auf die Verletzten, aber letztendlich schaut am 34. Spieltag keiner mehr drauf, was am 10. oder am 11. Spieltag für Jungs nicht zur Verfügung standen. Es ist extrem bitter, aber wie gesagt, jetzt zwei empfindliche Niederlagen nacheinander, zwei schwere Spiele vor der Brust, du hast es eben erwähnt. Ja, dann stehst du halt nach dem 13. Spieltag im Zweifel ganz hinten drin. Ja, dann musst du erstmal die Kurve wieder kratzen können. Ich drücke dem VfB auf jeden Fall die Daumen. Das ist für mich eine Mannschaft oder auch ein Verein, der vor allem die letzten ein, zwei Jahre richtig gute Arbeit geleistet hat. Und ich drücke die Daumen, dass es bald wieder bergauf geht.
Dann kommen wir noch zu einer Premiere diese Saison. Die erste Niederlage diese Saison musste der Sportclub aus Freiburg einstecken in der Allianz Arena. Unterm Strich am Ende standen 2:1 auf der Anzeigentafel, wo auch ein, ich sag mal, 4:2, 4:3 hätte stehen können. War ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Und ja, Fabi, schilder uns doch mal deinen Eindruck vom Spiel der Bayern. Du bist ja, ich denke mal, warst
Vom
zufrieden,
gesamten
oder?
Spiel
Vom
vielleicht,
Gesamtspiel, ja.
vom gesamten Spiel her, ich war ehrlicherweise ziemlich angetan, weil es wirklich ein gutes Fußballspiel war, von beiden Seiten. Klar, die Bayern waren die dominante Mannschaft, hatten, glaube ich, auch, ja, sagen wir mal, die ersten 70, 75 Minuten eigentlich mehr oder weniger alles komplett im Griff, gehen dann auch in Führung durch das Tor von Leon Goretzka, hatten ja, den einen oder anderen Abschluss, mal war es knapper, mal war es weniger knapp. Und letztendlich hat das Spiel für mich auch dann ein Stück weit, das gute Fußballspiel ein Stück weit eben auch ja, von der Spannung auch gelebt, weil man immer das Gefühl hatte, dass die Freiburger zu keiner Sekunde letztendlich kampflos aufgeben. Im Gegenteil, also sie haben sich wirklich in jeden Zweikampf, in jede Situation voll reingehängt. Dafür gibt es für mich auch tatsächlich die Note 1. Und am Ende des Tages kam der Anschluss leider ein bisschen zu spät. Zuvor in der 85. Minute war es nochmal Griffo, glaube ich, mit einem Freistoß, wo es nochmal ziemlich eng wurde. Wie gesagt, der Anschluss kam zu spät und letztendlich alles in allem, wenn man das Ergebnis auf der Anzeigentafel sieht, dann war es ein verdienter Sieg der Bayern. Aber die Freiburger, die haben sich extrem stark verkauft und ich gehe mal davon aus, dass sie ihren Weg weitergehen. Und das ist eine gefestigte Truppe. Da kannst du ja wirklich nur Beifall klatschen. Ich bin absolut begeistert nach wie vor, trotz der ersten Niederlage.
In der ersten Halbzeit war ja auch noch eine riesengroße Chance von Lukas Höhler, wo er nach dem Kopfballrückpass von Joshua Kimmich ist er ja dann zwischen Upamecano und ich glaube Hernandez war es, zum Abschluss gekommen, hätte meiner Meinung nach sogar noch ein, zwei Meter gehen können. Verzieht dann knapp. Mit Bayern immer mal wieder mit leichten Fehlern, Stellungsfehlern in der Defensive, wo der SC Freiburg dann wirklich schnell gekontert hat und die Räume auch genutzt hat. Ja, aber unterm Strich die Offensive der Bayern an dem Spieltag wieder richtig gut drauf. Und ja, am Ende steht Platz 1, jetzt zur Länderspielpause. Seit, ich weiß nicht, wie viele Spielen jetzt schon ungeschlagen. Aber im Großen und Ganzen super Spiel gemacht. Mit der Niederlage kann der SC Freiburg mit Sicherheit doch ganz gut leben. Und dann geht es nach der Länderspielpause weiter zu Hause gegen die Frankfurter Eintracht.
Sören, noch ja, was? Und ich, ja, ich möchte, bevor das Sören gleich kommt, ich möchte nur sagen, jeder, der wirklich das größte Highlight, definitiv Christian Streich nach dem Spiel, das Interview bei Sky, bitte nochmal anschauen. Ich bin total hin und weg von diesem Typen. Wenn es von ihm ein Trikot geben würde, ich würde es mir sofort kaufen oder schenken lassen. Wirklich einmal reinschauen, super.
Ja, er war abends ja auch noch im Sportstudio. Da konnte man ihm auch noch mal lauschen. Es ist wirklich, wie sagt man, Trauma für die Ohren. Es ist ein Traum, ihm zuzuhören.
Dieser Mann, der braucht ein Denkmal, nicht nur in Freiburg, sondern für die Bundesliga. Das ist absolut einmalig. Ich kann einfach nur sagen, wow. Wir gehen die Superlative aus, aber ich finde ihn einfach sensationell.
Ich kann ja vielleicht ein bisschen vorgreifen. Mir ist zu Ohren gekommen, Sören, du bist ja, wissen wir ja alle, Bochum-Sympathisant. Und in 3 Wochen spielt ja der VfL Bochum zu Hause gegen den SC Freiburg. Und da wolltest du uns eventuell mal an die Kastropper Straße einladen.
Ja, ihr ladet euch ja dann, so hört sich das ja raus für mich, ihr ladet euch ja quasi selbst ein. Aber
ich noch eine Wurst von dir, fällt mir ein.
Ja, die kommt noch oben drauf, das ist gar kein Problem. Also ich muss auch sagen, dieser Standort Freiburg, ich glaube, der begeistert uns alle. Das ist auch so, ja, deshalb lieben wir auch so ein bisschen den Fußball, ja, weil die es einfach unglaublich gut machen. Und allein aus diesem Grund müssen wir eigentlich an die Kastropper Straße. Zwei Mannschaften, die uns in dieser Saison, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß machen. Und also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr dann auch aus dem schönen Düsseldorf nach Bochum kommt.
Das werden wir mit Sicherheit einrichten können. Ja, Sören, du hattest vor dem Spieltag eine These aufgestellt, schon am 11. Spieltag. Wenn der VfL Bochum gewinnt, werden sie nicht absteigen am Ende der Saison. Und, welch Wunder, der VfL Bochum gewinnt sein Heimspiel 2:0 gegen die TSG Hoffenheim. Somit eine ruhige Saison.
Ich kann alle Bochum-Fans beruhigen. Da geht, glaube ich, diese Saison nichts mehr schief. nein, Spaß beiseite. Also ich muss wirklich sagen, der VfL gefällt mir, unabhängig jetzt davon, ob Fan oder nicht Fan, aber der gefällt mir richtig gut, wenn man da so führt, vergleicht. Das ist ja schon wirklich ein komplett anderer Unterschied. Und zum Spiel, glaube ich, erste Halbzeit, braucht man gar nicht groß viel drüber sagen. Es war kein gutes Bundesligaspiel, aber in der zweiten Halbzeit, desto dunkler es wurde in Bochum und desto mehr hat dann die Kastropper Straße gebebt. Also das war ja wirklich ein Spektakel dann in der zweiten Halbzeit, in dem der VfL auch nochmal wirklich gezeigt hat, dass er absolut in die Bundesliga gehört und sich dann am Ende dann auch dieses 2:0 wirklich erkämpft hat.
Ja, das Spiel hat ja den einen oder anderen Höhepunkt, nicht wahr?
Ja, also ich glaube, das sind im Moment die Wochen des Manuel Riemanns, der ist ja positiv bekloppt. Der VfL kriegt einen Elfmeter, die Fans fordern Riemann, der dann im Pokal auch den Entscheidenden verwandelt hat. Ja, aber war dann vielleicht doch eine Nummer zu viel, er schießt den Ball übers Stadiondach. Aber im Endeffekt ist ja alles gut gegangen und was man, glaube ich, auch endlich mal positiv erwähnen muss, der VfL hat auch einen Stürmer, der trifft. Ja, Sebastian Polter war ja so in den letzten Wochen ein bisschen zum Chancentod geworden. Soma Nowotny ist reingekommen, hat sofort seine Hütte gemacht. Und dann in der, ich glaube, kurz vor Abpfiff war es ja dann quasi, wo Milos Pantovic dann noch aus gefühlt 130 Metern den Ball aufs leere Tor gehauen hat. Und der Ball ging dann natürlich auch rein. Es hat so gepasst zu diesem Spiel. Und ich muss wirklich sagen, nach dem Spiel, ich hatte dann auch in der zweiten Halbzeit wirklich die Konferenz ausgeschaltet und nur dieses Spiel geguckt. Und es hat sich echt gelohnt. Also es war wirklich, Fußball, wie er sein sollte.
Ja, du 13 Punkte nach 11 Spieltagen. Reis hatte, glaube ich, am Anfang der Saison gesagt, hochgerechnet immer ein Punkt pro Spiel letztendlich. Also sind sie auf jeden Fall da auch voll im Soll. Ein bisschen enttäuscht war ich wirklich von der TSG, wo wir ja letzte Woche nach dem wirklich durchweg souveränen Auftritt gegen die Hertha zu Hause doch von einer wirklich ansprechenden Leistung sprechen konnten, war ich wirklich vom Auftreten her schon ein bisschen enttäuscht. Hatten zwar mehr Ballbesitz und sind mehr gelaufen, haben auch mehr Aufwand betrieben, aber unterm Strich nach vorne hin dann doch ein bisschen zu harmlos, weil zu so vielen Großchancen ist die TSG dann auch nicht gekommen. Hat der VfL eigentlich weitestgehend ganz gut im Griff gehabt. Ich weiß nicht, Fabi, zur TSG ist genauso einzuschätzen wie die Gladbacher. Hopp und top.
Ich glaube halt einfach, dass ich dahin ja immer schon gesagt habe, dass es für mich zu inkonstant ist, was die Hoffenheimer Woche für Woche bringen. Du hast Top-Spiele, dann wieder jetzt so ein Spiel wie am Wochenende in Bochum. Und ja, für mich ist es halt einfach, ja, wie soll ich sagen, da fehlt die Konstanz. Es ist für mich eine Mannschaft, die ich einfach nicht einschätzen kann. Ich habe es ja mal ein paar Mal jetzt schon gesagt, die graue Maus der Liga. Und von daher war es jetzt am Samstag einfach wieder viel zu wenig aus Sicht der Hoffenheimer, um wirklich den Mannschaften, die bis zum 7. Platz in der Tabelle stehen, einfach auch gefährlich zu werden auf Dauer.
Nach der Länderspielpause, Heimspiel zu Hause gegen RB Leipzig, wo die TSG mit Sicherheit dann auch wieder mehr mitspielen wird, mehr Räume bekommen wird für ihren offensiven Fußball. Da könnte ich mir durchaus wieder vorstellen, dass sie da wieder ein komplett anderes Spiel auf dem Feld abliefern werden. Aber ja, lassen wir uns da mal überraschen. RB Leipzig hatte am Samstagabend die Borussia aus Dortmund zu Gast. Und wir hatten abends noch telefoniert, Fabi. Du warst wirklich positiv angetan vom Spiel der Leipziger und auch ein bisschen enttäuscht letztendlich von der Leistung der Dortmunder, oder?
Ja, doch, auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei den Dortmundern haben sich ja vor allem nach dem Spiel auch noch ein paar Fragen, wie sagt man da, Fragen aufgetan. Speziell, wenn man ja den Worten von Marco Reus gelauscht hat, fand ich dann schon sehr überraschend, je nachdem, wie man es deutet, auch ein bisschen das System angezweifelt von Marco Rose. War auch ziemlich verärgert über die gezeigte Leistung. Und wir beide haben gestern Abend noch telefoniert und ich war ein Stück weit schon auch ein bisschen perplex. Vor allem auch phasenweise in dem Spiel, wie die Dortmunder wirklich der Musik hinterhergelaufen sind und die Leipziger sich im One-Touch-Football die Bälle zugeschoben haben auf 3-4 Meter, wie im Training. Dann kommst du aus dem Nichts sozusagen zum Ausgleich 1-1, aber die Leipziger haben sich dann einfach auch mal für ihre Leistung belohnt, indem dann eben einfach auch mal so ein Ding über die Zeit, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gerettet wurde. Am Ende wurde es dann doch nochmal ein bisschen knapp. Aber das war ein hochverdienter Sieg der Leipziger und ein Stück weit einfach erschreckend, was da von den Dortmundern gestern Abend gezeigt wurde. Das war nämlich sowohl vom Einsatz her, vom Zweikampfverhalten, auch das Spielerische, das war einfach deutlich zu wenig. Und ich habe es ja letzte Woche auch schon angedeutet gegen die Mannschaften, die sie jetzt die letzten Wochen hatten, Augsburg und ohne denen die Qualität abzusprechen, aber es kommt halt dann wahrscheinlich letztendlich auf die großen Spiele an. Leipzig war der erste richtige Test in der Bundesliga. Von der Champions League brauchen wir gar nicht reden. Und wie gesagt, jetzt geht's weiter mit einem Heimspiel gegen Stuttgart und dann müsste auswärts der VfL Wolfsburg der nächste Gegner sein. Ja, du musst jetzt wirklich als Borussia Dortmund aufpassen, dass du nicht den Anschluss verlierst, weil jetzt sind es 4 Punkte. Bis Weihnachten ist ja noch das ein oder andere Spiel zu spielen, sage ich mal. Und für die Dortmunder, und ich habe es vor ein paar Wochen schon gesagt, geht es einfach darum, den Anschluss zu halten, egal wie. Aber mit so einer Leistung wie gestern wird es einfach verdammt schwer.
Ja, so, und wir haben ja auch schon die letzten Wochen nach der Haaland-Verletzung immer wieder gesagt, dass gerade in der Offensive der BVB viel zu harmlos ist. Ich denke, wer war es denn? Der Main ist immer noch nicht beim BVB angekommen. Habe ich, glaube ich, bis jetzt vielleicht ein gutes Spiel gesehen, wenn es hochkommt.
Von daher, vielleicht kann der Sören ja mal sagen, wie der in den Niederlanden performt hat, weil ich habe ihm ja so oder so schon ein Stück weit die internationale Topklasse habe ich ihm ja auch schon vor ein paar Wochen schon mal abgesprochen, weil ich einfach der Meinung bin, dass er einfach nicht gut genug ist. Aber vielleicht kann der Sören ja einfach mal sagen, wie die Leistungen vor allem in unserem Nachbarland letztendlich waren.
Ja, also Erstmal, glaube ich, muss man wirklich sagen, dass er noch nicht angekommen ist beim BVB, und Haaland zu ersetzen ist natürlich auch immer schwer. Und was vielleicht eventuell auch ein großer Aspekt ist, dass er noch nicht so auf der Position oder sich noch nicht so eingefunden hat, wo er hingehört. Er hat ja in der Eredivisie in der abgelaufenen, also in der letzten Saison für die PSV 19 Tore gemacht in 32 Spielen, und da kam, wurde er einfach ganz anders in Szene gesetzt. Und ich glaube, das ist im Moment noch so das große Problem beim BVB, dass er noch nicht so seine Position gefunden hat. Ich glaube nicht, dass vorne drin seins ist. Ich glaube, dass er eher als hängende Spitze zentral eine deutlich bessere Rolle spielen kann, weil er einfach ein unglaubliches Tempo hat. Aber wobei man natürlich jetzt auch gegen Leipzig sagen muss, dass er kaum in Szene gesetzt wurde. Ne? Leipzig hat's exzellent gemacht. BVB kam ja spielerisch, auch was den Aufbau betrifft, überhaupt nicht ins Spiel. Und dann hast du es natürlich als Stürmer unglaublich schwer.
Er hat ja, glaube ich, auf der Seite ja auch mit Angelino zu tun, der jetzt auch nach dem guten Spiel gegen PSG auch wieder zu alter Form zu finden scheint, auch einen ziemlich guten Verteidiger, ne? Wo er sich gegen beweisen musste. Aber alles in allem.
Sorry, aber du wirst als Top-Transfer, also ich habe euch jetzt zugehört, aber du wirst als Top-Transfer im Sommer für 35 Millionen geholt. Und für mich sind da auch nicht mal Ansätze dabei, die du als Spieler solcher einer Klasse eigentlich auch mal zeigen solltest. Aber für mich war da bisher noch gar nichts. Also ich glaube, er hat auch ein Tor, hat er, glaube ich, gegen Sporting Lissabon, glaube ich, ist seine Ausbeute bisher, und ich sehe da auch im Ansatz nicht mal das, was nur annähernd den 35 Millionen gerecht wird.
Ja, ich glaube, das große Problem ist einfach, dass er in der Offensive mit Erling Haaland einfach einen Spieler hat. Also ich glaube schon, dass er ein Fixpunkt der Mannschaft sein muss, und das ist er beim BVB eben noch nicht, weil du kommst aus den Niederlanden, wo du Stammspieler bist, auch international auf deine 40 Pflichtspiele kommst. Das ist halt im Moment noch nicht so beim BVB. Du hast, klar, Haaland ist jetzt verletzt, aber du hast eben diesen Weltklasse-Stürmer vorne drin, und dann ist es eben schwer, da so deine Rolle zu finden.
Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, zumindest sehe ich das so, dass gerade wenn es gegen Mannschaften geht, wo wirklich hinten richtige Kerle drinstehen, wo es auch mal gut zur Sache geht, wo du auch mal einen richtigen Neuner oder einen Brecher bräuchtest, den eigentlich ja fast jedes Bundesliga-Team hat, hat der BVB quasi als Backup für Haaland keinen.
Wobei, das ist ja auch immer so eine Frage oder so eine Diskussion. Wenn du so einen Spieler wie Haaland hast oder wie Lewandowski bei Bayern, du musst ja erstmal jemanden finden, der sich freiwillig letztendlich mit oder hinten anstellt und gleichzeitig noch eine extreme Qualität mitbringen muss. Die Frage ist, wie wahrscheinlich gibt es so einen Spieler, der sich in so eine Situation freiwillig begibt? Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber jetzt mal beste Beispiel. Du wirst ja wahrscheinlich jetzt bei Bayern mit Choupo-Moting, um Gottes Willen, nichts gegen Choupo-Moting, aber diese Art von Spieler, meinst du nicht, dass der BVB da auch finanziell in der Lage gewesen wäre, einen dieser Spieler irgendwo, wird es ja einige von geben, hätten sie auch bestimmt auch einen finden können, oder?
Ja, die Frage ist, wenn ich euch jetzt frage, wie viele Neuner gibt es im europäischen Fußball noch, da fallen mir auf Anhieb 4 oder 5 ein, die letztendlich noch diesen Spielertypen letztendlich entsprechen. Und die Frage ist halt dann natürlich auch, klar, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, ich glaube, als Borussia Dortmund den einen oder anderen gab es auf dem Markt, du kriegst dann halt wahrscheinlich die 32, 33, 34-Jährigen, aber es war beispielsweise vor einem Jahr, glaube ich, Mario Mandzukic auf dem Markt.
Ich erinnere
mich. Mit Sicherheit auch einen Edin Dzeko, den du vielleicht auch nochmal für eine halbe Million, wenn du da oben drauf legst, der wahrscheinlich mit Handkuss vielleicht nochmal in die Bundesliga zurückgekehrt wäre. Klar, solche Möglichkeiten bestehen, aber die Frage ist natürlich halt einfach auch, inwiefern das der Transferpolitik oder Strategie der Borussia in die Karten spielt. Und auf der anderen Seite ist es halt natürlich für mich auch so, dann hast du so einen Wahnsinnigen da vorne drin, im Positiven. Und dass der jetzt wieder mal ein paar Wochen verletzt ist, ja, das ist halt einfach extrem bitter, ne? Wenn du mal wenn er 1, 2 Wochen ausfällt, dann kannst du es ja wahrscheinlich mit einer Umstellung im System letztendlich abfangen. Aber halt auf die Dauer, wenn du kein Backup hast, dann fängt es an, irgendwann weh zu tun, vor allem gegen die guten Mannschaften. Und das hat man jetzt in der Champions League gesehen und auch gestern wieder gesehen.
Richtig, genau. Also von daher, also wenn es wirklich diese besagten 6 bis 8 Wochen sind, muss der BVB die nächsten Wochen auf jeden Fall höllisch aufpassen, dass er nicht irgendwo noch Punkte unnötig liegen lässt. Und von hinten behaupte ich jetzt auch mal, dass jetzt auch die nächsten Wochen RB Leipzig nicht mehr wirklich viel liegen lassen wird. Ich denke, die haben ihre Schwächephase, die sie letztes Jahr zum Ende der Saison hatten, jetzt am Anfang der Saison gehabt. Ich glaube schon, dass sie sich jetzt da gefunden haben unter dem neuen System und jetzt in den nächsten Wochen dann auch wieder konstante Leistung abliefern werden.
Oder war ja übrigens auch vielleicht, Sören, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, also ich habe es Tobi am Freitag erzählt, für mich unter der Woche, vielleicht kannst du mir das erklären, auch wenn es jetzt nichts mit der Bundesliga zu tun hat, aber Champions League, du legst 2-1 hinten, es gibt den Elfmeter, du schießt es 2-2, brauchst dringend noch ein Tor und die Leipziger feiern sich nach dem Ausgleich erstmal 2 Minuten an der eigenen oder an der gegnerischen Eckfahne für den Ausgleich ab, anstatt dass sie den Ball aus dem Netz holen und wieder weiter nach vorne spielen. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, aber wobei ich glaube, die Leipziger waren einfach froh, dass ihnen da noch der Ausgleich gelungen ist. Ich glaube, die hatten das gar nicht in der Situation, gar nicht im Hinterkopf, dass so ein Dreier gar nicht mal so schlecht gewesen wäre für das Tabellenbild. Aber ich glaube, die waren mit ihrer Leistung einfach oder sind, glaube ich, grundsätzlich jetzt in den letzten Spielen sehr, sehr zufrieden und da hatten die das nicht so wirklich auf dem Schirm.
Ja, wo wir gerade bei der Champions League sind, ihr habt das ja bestimmt auch auf dem Schirm, also für den BVB kann es ja in der Champions League auch richtig bescheiden laufen, wenn es blöd läuft, gehen sie nämlich noch nicht mal als Zweiter in der Gruppe durch. Er kommt jetzt am 5. Spieltag zum direkten Duell mit Lissabon und am letzten Spieltag hat Ajax dann quasi, könnten sie, sage ich jetzt mal, mit der B11 auflaufen, um so den BVB rausfliegen zu lassen und nur noch auf Platz 3. Das wäre natürlich eine ziemliche Enttäuschung für den BVB.
Nein, also, so weit wird es nicht kommen.
Meinst du nicht? Okay. Ja, gut. Fabi, du hattest ja das Vergnügen, mit mir am Freitag unterwegs zu sein. Wir hatten ja unseren bekannten Carsten aus Leverkusen auch mit dabei. Der hatte heute auch nicht viel zu feiern, beziehungsweise ja, vielleicht doch kurz vor Schluss hat Leverkusen noch einen Punkt in Berlin geholt. Etwas glücklich. Die Hertha hat das gemacht, was er eigentlich am besten kann. Sich erstmal hinten eingeigelt, war auf die Defensive bedacht und schlug dann in der 26., nee, gar nicht, in der 42. Minute durch Jovetic zu. Und die Leverkusener kamen einfach nicht wirklich richtig gut ins Spiel rein, hatten auch nicht viele Abschlüsse. Die Hertha bis kurz vor Ende sah wie der sichere Sieger aus und dann war es ausgerechnet Andrich, der ja noch letztes Jahr für Union auf Torejagd gegangen ist, macht dann den Ausgleich gegen die Hertha. War natürlich von den Emotionen her auch eine feine Sache für ihn. Aber die Leverkusener, die jetzt nach dem guten Spiel unter der Woche gegen Betis, wieder in alte Muster verfallen, kein Tempo im Spiel, wenig in der Offensive zustande gebracht. Leverkusen werde ich ehrlich gesagt genauso wenig schlau wie aus Gladbach und aus Hoffenheim.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also bei Leverkusen weiß ich wirklich nicht, was man da noch großartig zu sagen soll. Das ist ja wirklich, was sich schon seit Jahren so durchzieht, diese Konstanz ist einfach nicht da. Und klar, die Mannschaft hat unglaublich gute Einzelspieler. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Aber ich glaube, jeder dieser Einzelspieler würde in einer eingespielten Mannschaft wirklich auch konstant sehr, sehr gut spielen. Nur das ist halt keine richtige Mannschaft, wenn sie mal zurücklegen. Klar, jetzt haben sie das 1-1 gemacht, aber da ist ja keiner, der so wirklich vorweg geht, der das Sagen hat. Also ich weiß es auch wirklich nicht, was man da noch großartig zu sagen soll.
Die einen wollten nicht und die anderen konnten nicht über den Großteil des Spiels. Ich fand auch, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, es war, wenn ich ehrlich bin, wenig unterhaltsam. Also ich war immer irgendwo ein Stück weit zwischen irgendwas nebenbei oder was anderes zu machen, als letztendlich das Spiel laufen zu lassen oder aufmerksam dem Spiel zu folgen, weil einfach sehr wenig passiert ist. Solche Spiele gibt's, klar. Und am Ende des Tages, ich habe es ja letzte Woche auch schon mal gesagt, also ich wünsche mir eine Mannschaft wie Leverkusen eigentlich unter den ersten Vieren. Problem ist nur, dass man innerhalb der letzten 2-3 Wochen letztendlich seine extrem gute Ausgangsposition und sein Polster, was man sich er spielt hat die ersten Spieltage auch auf eine Art und Weise, wo man wirklich teilweise mit der Zunge schnalzen musste, also wirklich attraktiven, guten Fußball. Ja, sich jetzt eben ja einleitend mit der Niederlage gegen die Bayern zu Hause verbaut hat. Und jetzt geht es einfach darum, sich wieder zu sammeln, letztendlich auch die Ergebnisse vielleicht einfach auch mal wieder in den Vordergrund rücken als alles andere. Und ja, wie gesagt, gehst in die Länderspielpause ja, mit einem Punktgewinn, der am Ende vielleicht, wenn man so spät den Ausgleich erzielt, eher glücklich ist. Aber wie gesagt, da muss der Reset-Knopf nach der Länderspielpause gedrückt werden und dann muss es wieder vorwärts gehen, weil ansonsten ja, fährt der Zug Champions League ohne dich ab. Und ich wünsche mir die Leverkusen definitiv in der Champions League.
Ja, kommen wir zum reinen Rivalen. Kommen wir zu einer Mannschaft, die uns dieses Jahr, gerade dir, Fabi, bist ja auch ein ziemlich großer Fan und hast es ja auch am Anfang der Saison quasi mehr oder weniger prophezeit, dass, wenn es klappt, es eine gute Saison für den FC wird. Und der setzt das jetzt heute fort. Holt einen Punkt zu Hause gegen Union Berlin. Über Anthony Modest haben wir letzte Woche auch schon gesprochen. Heute wieder Doppeltorschütze. Also, was der erste FC Köln da jetzt heute wieder für ein Spiel abgerissen hat, war die meiste Zeit des Spiels eigentlich die tonangebende Mannschaft, hat offensiv viel getan, ging dann früh 1-0 in Führung durch Anthony Modest, der einen Schuss von Florian Kainz, der an die Latte ging, stand da dann goldrichtig im Fünfer, wo er den Ball dann nur noch reinschieben musste. Der quasi postwendende Ausgleich durch Ryerson kam dann kurz in der 8. Minute, also war schon eine super phänomenale Anfangsphase. Und auch dann weiter der FC, wie wir ihn kennen, mit offensiven Fußball über die Außen und immer wieder die Bälle reingeschlagen. Und Union stand eigentlich nur hinten drin, hat dann immer auf die Konter gesetzt mit Avonie und Becker. Ja, und kurz vor der Halbzeit leitet dann Xichos mit einem ziemlich katastrophalen Fehlpass dann das 1-2 durch Prömmel ein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, jetzt mit dem Aufbau vom Torwart über die Außenverteidiger ist ja alles schön und gut, aber meiner Meinung nach bei dem 2-1 darf Timo Horn Xichos den Ball gar nicht da an den 16er-Rand spielen, der da schon unter Druck war. Normalerweise müssen da die langen Bälle kommen vom Torwart. Ja, also für mich geht das Tor auch ein bisschen auf die Kappe von Timo Horn. Ja, das war es, das 2-1 zur Halbzeit. Der FC in der zweiten Halbzeit auch weiterhin bemüht auf den Ausgleich. Hatte auch seine Chancen. Union auch immer wieder über die Konter gefährlich, ließ da ein, zwei gute Dinger liegen, nicht konsequent zu Ende ausgespielt. Ja, und in der 87., 88. Minute war es dann wieder Anthony Modest. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, müsst ihr mal im Internet gucken. Anthony Modest mit der Schiebermütze von Steffen Baumgart. Ein Traumbild. Ja, und am Ende ein ziemlich unterhaltsames Fußballspiel. Unterm Strich vielleicht sogar mit zwei verlorenen Punkten für den ersten FC Köln.
Ja, wobei, wenn du hast das jetzt auch so erzählt, Köln wieder fulminant, aber wenn ich jetzt, oder wir haben ja auch die letzten Wochen immer positiv über den FC gesprochen, nur wenn ich so auf die Tabelle gucke, die verweilen ja nach wie vor irgendwie nur so im Mittelfeld und man hat so den Eindruck, auch was die Spiele betrifft, rein theoretisch müssten die ja mindestens auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen, aber es sind dann doch, ist nur ein Punkt, Bochum hat nur einen Punkt Rückstand auf Köln. Köln liegt im Moment nur auf Platz 11, aber man hat so das Gefühl, eigentlich müsste es doch viel höher gehen.
Also ich glaube, Fabi, ich weiß nicht, wie du das auch siehst und ob mir dabei pflichtest. Wir kennen ja den FC Köln von den letzten Jahren und wissen, wie sie gespielt haben. Und wenn man das jetzt im Verhältnis sieht zu dieser Saison, ist das, glaube ich, kein Vergleich mehr. Gerade was den Spielfluss angeht, in der Offensive, da ist der FC Köln ja quasi gar nicht mehr wiederzuerkennen.
Also wie gesagt, ich finde eigentlich, das ist heute wieder wirklich ein absolut ja, couragierter und ordentlicher Auftritt der Kölner war, wo sie sich letztendlich wieder mal für eine ordentliche Leistung zu Hause belohnt haben. Ich finde es immer dann nochmal auch ja, so ein Stück weit vom Baumgart übertragen, diese Mentalität, dass man eben als FC auch nach einem Rückstand vielleicht auch nochmal zurückkommt ins Spiel, so wie es heute der Fall war. Und klar, sie stehen jetzt mit 14 Punkten ja, auf dem 11. Platz, haben einen mehr als die Bochumer, trotz alledem. Ich glaube, wenn man das ins Verhältnis der letzten Jahre sieht, was die Kölner vor allem auch spielerisch letztendlich aufbieten, dann kann man da schon definitiv von ein, zwei Schritten sprechen, die sie nach vorne gegangen sind.
Ja, und das Frankfurt-Spiel läuft gerade noch. Die spielen heute in Greuther Fürth. Da steht es jetzt nach knapp, ja doch fast zur Halbzeit, steht es noch 0-0. Da lassen wir uns mal überraschen. Da hatte Fabi am Anfang des Spieltages auch schon von gesprochen, dass er da denkt, dass die Frankfurter sich da auch ziemlich schwer tun werden.
Ich habe, wie gesagt, letzte Woche dann eben auch, wenn du mit so einer Art und Weise Fußball spielst, wie sie jetzt die letzten Spiele in der Liga bestritten haben, dann ist so ein Spiel eben auch nicht einfach mal so gewonnen in Fürth, die mit Sicherheit ja, versuchen werden, alles reinzuhängen, auch wenn es von der Qualität her nicht für die erste Liga reicht. Trotz alledem sieht man im Pokal immer wieder, es gibt immer Überraschungen und ich bin gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ich werde es jetzt dann auch direkt, wenn wir fertig sind, auch einschalten.
Ja, dann sind wir heute, soweit haben wir den 11. Spieltag durch. Nächste Woche werden wir uns mal eine Pause gönnen und dann sind wir zum 12. Spieltag an dem Sonntag wieder für euch da. Einige Top-Partien, Fabi hat es gerade schon angesprochen gehabt, das Bayern-Derby Augsburg gegen Bayern an dem Freitag. Dann haben wir unter anderem für dich, Sören, die Bochumer in Leverkusen. Was haben wir noch? Berliner Derby, Samstagabend. Und zum Abschluss des Spieltages am Sonntag unter anderem die beiden Überraschungsteams Mainz und Köln gegeneinander. Also sind ein paar gute Partien, über die wir dann sprechen können. Mal schauen, was in der Zeit noch so passiert. Und meine Empfehlung für heute Abend, Fabi, du weißt es auch schon, was heute Abend einschalten muss. Tatort war es nicht. Mailänder Derby lege ich euch ans Herz. Zlatan ist fit. Ich bin gespannt, wie das Spiel heute Abend ausgehen wird. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine angenehme Woche.
Dann und pass auf, dass dir der Fernseher nicht einschlägt bei einem Serie A-Spiel.
Okay, ich werde dir heute Abend schreiben, wenn der vierte Tor da schon gefallen ist.
So machen wir das.
In diesem Sinne.
Alles klar.
Bis dann.
Danke, tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Tobi. Bis zum nächsten Mal.